Hannas heutige Äußerungen legen den Verdacht nahe, sie könne in einem Ärztehaushalt aufgewachsen sein.
Dazu zählen unter anderem Naturheilkunde, Energiemedizin, Psychologie, Psychoneuroimmunologie, Chronomedizin.
Laut Markus besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Mobilität von Hotelimmobilien und dem eigenen Lebensalter.
Der Lanzerhof läuft einem ja, je älter man wird, desto mehr über den Weg.
Thorsten beseitigt hingegen alle Zweifel, was seine Haltung zu modernen Ernährungstrends angeht.
Man nimmt ein Gipfli oder wie wir in Deutschland sagen, ein Croissant und packt da ein Cahier oder Maestrani Schokostängel rein. Brillant.
Ich freue mich, mit dem ersten Thema starten zu können heute. Und zwar kommt das Thema wieder aus dem Feld der Markenkollaboration. Diesmal geht es um eine urschweizerische Zusammenkunft. Die eine ist die Marke Zweifel und das andere ist die Marke Aromat. Muss man vielleicht noch kurz erklären für unsere deutschen Zuhörer. Aromat ist eine goldgelbe Gewürzmischung von Unilever, die seit den 50er Jahren fester Bestandteil der Schweizer Küche ist. Wer als Schweizer damit groß geworden ist, hat das sowohl aufs Ei als auch aufs Brot als auch auf die Pommes getan. Sehr intensiv, sehr Umami angelehnt und damit quasi jedem Geschmack gebend, was vorher keinen Geschmack hatte. Das ist nun bei den Zweifelchips nicht unbedingt der Fall. Die Idee zu der Kooperation kam jetzt nicht von den beiden Unternehmen, sondern wurde eigentlich getriggert über eine Social-Media-Diskussion, wo einer mal gefragt hat, hey Zweifel, hey Aromat, warum packt ihr euch nicht mal zusammen? Beide Produkte werden sich vereinen zu einer Limited Edition, die Anfang Dezember auf den Markt kommt. Und die Vorankündigungen haben schon für reichlich Buzz gesorgt. Ich finde es sehr spannend, dass das eigentlich nichts ist, was weit weg voneinander liegt, sondern relativ nah ist, aber doch eben dafür sorgt, dass es einen innovativen Charakter hat. Und ich frage mich, ist das jetzt der neue Weg, den Marken gehen und der fast zum Trampelpfad wird irgendwann? Oder sind da noch Herausforderungen dabei, dass da was bei rauskommt, was man dann auch noch ein bisschen als Innovation bezeichnen kann?
Markus, ich finde es sehr sinnvoll, die Frage nach dem Sinn und Zweck von Markenkollaboration einmal aufzuwerfen. Eines vorweg, diese Kollaboration von Aromat mit Zweifelchips halte ich für sehr, sehr gut. Sowohl wie sie angelegt wurde, als auch von der Grundidee her. Du hast es ja schon ausgeführt, wir haben es hier mit zwei ikonischen Schweizer Marken zu tun aus dem Lebensmittelsektor, die wunderbar zusammenpassen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es schon immer Menschen gab, die Zweifelchips mit Aromat vermengt haben. Was bringt der beiden Marken? Wieder etwas Aktualisierung. Auch hier der Ansatz Limited Edition. 4 Monate haben wir das Ganze im Markt. Auch schön erzählt, wie sind wir dazugekommen. Es kommt vom Kunden oder von der Kundin. Es kommt aus der Community. Aber ich glaube auch, wir sehen inzwischen so eine Art Inflation von Markenkollaborationen. Und das tut natürlich auch jeder einzelnen Markenkollaboration nicht gut, wenn es aus dem Blickwinkel der Kundinnen und Kunden alltäglich wird. Jetzt arbeiten die mit denen zusammen und jetzt arbeiten die mit denen zusammen. Das ist mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt ist natürlich schlichtweg der, immer die Frage nach dem Fit. Und hier, wie gesagt, Aromat plus Zweifelchips haben einen wunderbaren Fit. Der ist so klar häufig nicht gegeben, sondern da wird man angetrieben von der Motivation zu sagen, wir müssen dabei sein, wir müssen aktualisieren und unsere Mittel sind begrenzt und im Grunde ist es ein effizienter Weg, neuen Zielgruppen zu sagen, uns gibt's auch. Also ich sehe grundsätzlich eine Problematik in der Vielzahl von Markenkollaborationen.
Ist ja auch mal die Frage, was das Ziel dahinter ist. Ist das Ziel, ein Produkt zu haben, was gut schmeckt oder Aufmerksamkeit zu generieren oder die Marke zu aktualisieren? Und ich würde sagen, das Ziel, was wir hier haben, zum einen eine Beziehung zu treten mit Kundinnen und Kunden, das aufzugreifen, Engagement zu fördern, Reichweite zu erzielen, ist erreicht und man hat gleichermaßen auch noch ein Produkt, was vermutlich gar nicht so schlecht schmeckt und sich gut fügt. Ich glaube, das, was ihr jetzt eben beschrieben habt, ist halt auch die Tendenz, dass man immer mehr Kollaborationen sieht, die wenig überraschend sind und so untergehen in der Masse, einfach weil da wenig Neuigkeitswert dabei ist. Es begegnet einem im Supermarkt und man kauft es oder man hat dann eben das andere Spektrum, dass es so absurd ist, dass es Aufmerksamkeit generiert und aber eigentlich kaum schmeckt und ankommt. Und ich finde, hier ist eben beides schön erzielt oder erreicht, eben, dass es sich gut fügt zum einen und zum anderen, dass es diesen Reichweitenfaktor hat oder dieses Engagement fördert, eben weil es aus der Community kommt und das eben schön gespielt wurde. Und auch wenn wir da nochmal auf die Meinungsführer eingehen, die das Ganze ja auch nochmal unterstützt haben, also Noah Bachhofen ist ja ein Name, vor allem in Zürich, aber auch in der Schweiz, der dann wiederum eingesetzt wurde für die Social Media Kommunikation. Also ich finde, das wurde dermaßen souverän über Monate hinweg ausgespielt. Und ich glaube eben, Kollaborationen bieten sich schon für ganz, ganz unterschiedliche Zielerreichungen an. Und es geht dann eben darum, es schön zu spielen. Und ich würde sagen, in diesem Fall haben diese beiden Marken, vielleicht die eine mehr als die andere, es wunderbar gespielt.
Ich bin ja ein großer Fan von Kooperationen schon seit Jahrzehnten. Über Jahre war es ja kein Thema. Da hat man ja eher gesagt, komm, wir machen das lieber alleine, bevor wir da auf jemand anders treffen, mit dem wir nicht auf derselben Wellenlänge liegen. Man denke an den alten Philips Nassrasierer mit Nivea-Schaum, wo beide sich nicht klar darüber waren, was sie da eigentlich mit wollten. Und komischerweise scheint es jetzt so zu sein, dass Kooperationen ein anerkanntes Instrument im Set der Markenführung geworden sind und damit halt auch, ich sag mal, nicht einen Standard darstellen, aber es gibt jetzt ein gewisses Playbook, was man anwenden kann, damit das Ganze funktioniert. Das finde ich positiv. Die Challenge auf der anderen Seite liegt für mich schon da drin, wie lange ist das noch spannend? Also wenn ich jetzt an die Seasonals mal denke, die wir in der Markenartikelindustrie hatten, dass wir also zu Weihnachten eine Zimt-Edition gemacht haben, im Sommer eine mit Limette und links und rechts und auf und runter. Das nutzt sich irgendwann ab. Und da habe ich eher so die Bedenken, dass man sich halt fragen muss, wie man das über die Zeit wirklich so spielt, dass man es selektiv einsetzt, nicht unbedingt andauernd spielt und sich auch nicht mehr dahin traut und dann irgendwann die Netzwerkmarke nennt, die nur aus den Kollaborationen besteht, sondern so ein dosiertes Vorgehen auch wählt, dass man sagt, das macht wirklich Sinn. Und da glaube ich, und da bin ich bei dir, Hanna, wenn das aus der Community kommt und dann in der Community gut gespielt wird, da ist der Differenzierungsfakt halt mehr im sozialen Kommunikation zu sehen und dem Buzz und was da draus kreiert wird, als dass man hingeht und sagt, das ist unbedingt die Verpackung oder das Branding oder dergleichen. Und dann kann man es noch differenzieren. Aber es wird schwieriger, damit in der Zukunft erfolgreich zu sein, weil es mehr machen und es mehr auch gut hinkriegen musste, mehr Einsatz zeigen.
Ja klar, das muss man sagen. Also ich glaube nicht, dass da jetzt der Abverkauf dieses Produkt an der Nummer 1 steht, sondern eben all das, was drumherum läuft. Und ich meine, das wurde ja wirklich bilderbuchhaft ausgespielt von diesem relativ kleinen TikToker, der die Idee in die Welt gesetzt hat, eben bis hin zu den Publikumsmedien, die es aufgegriffen haben und dann eben da reinzugehen und zu sagen, so jetzt machen wir hier den Elfmeter, das ist auf der Hand liegend.
Der, wie hast du gesagt, kleine TikToker, der ja auch anonym bleiben möchte, Herr Dabaks, also offensichtlich durchaus sehr, sehr vertraut, wie man kleine, nette Filme für TikTok produziert. In seinem Interview, das stand immerhin in 20 Minuten, sagt Dabaks, dass er mit dieser Idee rumgespielt hat, dass man Aromat ja als Schweizer auf alles draufpackt, was es geben kann. Und er hat sich Gedanken gemacht über ein Aromat-Deo, über eine Aromat-Duftkerze. Und schlussendlich hat er dann die Idee vom Aromat-Chips naheliegenderweise realisiert.
Naja, aber iterativ mal durchgegangen. Also ist ja schon spannend, wenn du von einer Aromatmarke kommst und du sagst, du kannst es sowieso überall draufpacken und dann mal schön durchiterieren, wo es alles landen könnte. Ich meine, eine Duftkerze ist nur weit weg von dem, glaube ich, was man haben will, außer man steht gerne an einer Currybude und möchte doch zu Hause haben oder an einer Aromatbude. Aber der Gedanke dahinter ist schon spannend. Weil das ist ja das, was die meisten Markenartikler ja auch früher gemacht haben. Die haben gesagt, wir müssen mal kooperieren, also suchen wir uns raus, was funktioniert und dann gucken wir, dass das klappt. Und dann bei dem zu landen, was dann wirklich den Fit gibt, wie du sagst, finde ich schon spannend, dass da einer hingeht und seine Freizeit wieder mit Dingen verbringt, die anderen dann doch mit Produkten beglücken.
Und ihm haben ja auch wiederum die AI-Tools geholfen, das Ganze schön zu visualisieren.
Natürlich. Ja, fantastisch. Ja, und deswegen wird die Welle auch weitergehen.
Ja.
Ja, ich kenne auch eine ganz wunderbare Kollaboration. Man nimmt ein Gipfli oder wie wir in Deutschland sagen, ein Croissant und packt da ein Cahier oder Maestrani Schokostängel rein. Brillant.
Das Cahier-Gipfli ist von Hiestand ein Produkt, was richtig Marge bringt. Das Ding funktioniert richtig gut.
Also und man muss nochmal festhalten, was einem sonst so begegnet an Kollaborationen. Zuletzt habe ich das Hitchis saure Drachenzungen-Croissant, glaube ich, gesehen oder das Müsli. Also da gibt es gruseligere Kollaborationen. würde gerne mit euch eine Schlagzeile diskutieren, die durch die Medien gegeistert ist. Es geht um den Tiroler Betreiber von Gesundheitsressorts. Es geht um den Lanserhof. Der Lanserhof hat kürzlich eine Finanzierungsrunde über 95 Millionen Euro abgeschlossen. Wer oder was ist der Lanserhof? Das Unternehmen ist schon 40 Jahre im Bereich der präventiven Gesundheitsbranche aktiv, startete einst mit einem kleinen Kurhaus in Lanz bei Innsbruck. Und heute handelt es sich um eine Gruppe von Luxus-Gesundheitsressorts, die in der medizinischen Diagnostik und innovativen Therapieformen aktiv sind. Dazu zählen unter anderem Naturheilkunde, Energiemedizin, Psychologie, Neuroimmunologie, Chronomedizin, also große Schlagwörter. Und das wird vereint in diesen Gesundheitsressorts. Man könnte sagen, es handelt sich halb um Luxushotels, halb um eine Klinik. Das Kundenversprechen, was in diesen Ressorts gegeben wird, ist länger, besser leben. Und das kann man eben erleben an unterschiedlichen Standorten, unter anderem in Lanz bei Innsbruck, am Tegernsee oder auch auf Sylt. Daneben gibt es dann auch noch kleinere Standorte, zum Beispiel in Hamburg und London. Sylt war bislang das aufwendigste Projekt der Gruppe. Ein paar Fakten dazu. Das Areal ist 20.000 Quadratmeter groß, in der Dünenlandschaft gelegen, mit dem größten Reetdach Europas ausgestattet. Kosten betragen um und bei 130 Millionen Euro, die dort reingeflossen sind. Das schlägt sich auch in den Preisen an die Kundinnen und Kunden wieder. Also der Aufenthalt startet auf Sylt bei ca. 7.000 Euro für eine Woche, also für 7 Übernachtungen und das medizinische Basispaket, und wird dann schnell deutlich teurer, umso mehr man dazu bucht. Nun entsteht in der Nähe von Marbella ein weiteres Ressort, Eröffnungs für 2027 geplant, und das Unternehmen hat eben sich noch weitere Ziele gesetzt, dafür die Finanzierungsrunde, und das Ziel ist zum einen neue Angebote zu entwickeln und zum anderen international zu wachsen. Also bis 2030 soll es mehrere neue Standorte geben, und neben den neuen Standorten sind auch eigene Produktlinien geplant für Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetik. Meine Frage jetzt an euch: Was meint ihr, gelingt dieser Expansionskurs, und wie schaut ihr auf dieses Unternehmen Lanserhof?
Der Lanserhof läuft einem ja, je älter man wird, desto mehr über den Weg. Das beginnt mit den Ersten, die dorthin gehen und sagen, sie erholen sich eine Woche nach dem Oktoberfest. Ich muss da jedes Jahr hingehen, um zu entgiften. Und ich glaube, was das jetzt bringen kann und was ich als positiv einschätze für die Marke auch, ist, dass das Ganze noch einen positiveren Anstrich gibt mit dem ganzen Longevity-Thema, also einen technologischen Anstrich, eine stärkere Positionierung, auch nicht über Medizin, sondern Gedanken von der Ganzheitlichkeit. Und ich glaube, dass das dem Lanserhof ganz gut in die Karten spielt. Ich glaube auch, dass die Expansion, die sie bis jetzt betrieben haben, ja relativ erfolgreich war. Das ging ja immer ganz gut mit den nächsten Standorten. Und die Standorte werden jetzt nicht mehr danach ausgewählt, wo die Berge sind, sondern, du hast es mit Sylt schon erwähnt, oben in List, und jetzt an die spanische Mittelmeerküste zu ziehen, dort ein Resort aufzumachen, denke ich, kommt den Kunden extrem entgegen, weil ich glaube, dass die Kundschaft doch mehr als eine Woche im Jahr gerne dahin gehen würde, wenn dann die Location auch noch eine andere ist. Also dieser Add-on der Longevity-Debatte, das könnte denen schon was bringen. Fraglich ist für mich ein bisschen, was aus diesem Longevity-Trend wird, wo der sich hin entwickelt. Da gibt es ja inzwischen schon die verschiedensten Meinungen zu, wie nachhaltig der wirklich ist oder wie schnell der sich aufraucht.
Naja, ich glaube, wie ihr beide ja im Kern auch schon gesagt habt, die setzen auf einen Trend. Der hat sich in den USA und auch in anderen Regionen der Welt schon sehr etabliert. Europa hinkt da noch etwas hinterher. Und der Lanserhof ist in dem Feld eine eingeführte Marke. Und jetzt zu sagen, diese Marke können wir weiterentwickeln, macht natürlich sehr, sehr viel Sinn. Markus, ich teile deine Bedenken, was diesen Trend Longevity angeht. Auf der einen Seite bin ich selbstverständlich überzeugt, dass der nie wieder gehen wird, weil wir alle haben vor einer Sache Angst, das ist unser Tod. Und was uns hier ja versprochen wird, ist längeres, gesünderes Leben. Und das spricht uns Menschen schlichtweg an. Von daher bin ich überzeugt, in welcher Form auch immer wird dieser Trend Bestand haben. Die Frage ist hier natürlich, wer kann sich diesen Trend sozusagen erlauben? Wir sehen ja an dem Angebot vom Lanserhof, das ist für eine Elite nur geeignet, weil es ist kostspielig. Wenn man vereinfacht da auf diesen Trend der Langlebigkeit guckt, dann kann man ja sagen, ja, ist eine gute Nachricht, die da drin steckt. Prävention, was musst du machen? Schlaf länger, sieh zu, dass du nicht so viel Stress hast. Iss vernünftige Sachen und mach ein bisschen Sport. So könnte man es ja simpel zusammenfassen. Damit machst du aber kein Geschäft. Und da sehe ich grundsätzlich aus einer ethischen Perspektive in dem Feld schon ein Problem, dass vielfach Services, Produkte angeboten werden, die viel, viel mehr versprechen, als sie je halten werden und, wie geschildert, auf offene Uhren treffen.
Zu dem Trend, ich denke, das ist schon was länger da ist und es hat sich jetzt wie nochmal verstärkt, auch diese Themen Mikrobiom, Darmgesundheit, all sowas, was eben gerade durch die Medien geistert oder auch bei den Influencern diskutiert wird. Und ich glaube aber insgesamt ist es ja nun schon eine längere Entwicklung, die man sieht, und das sieht man ja auch daran, wie lange es dieses Unternehmen schon gibt und wie lange sie darauf setzen, und sie waren ja schon recht früh damit unterwegs. Ich teile so ein bisschen diese ethischen Bedenken, die du formulierst, Thorsten. Mein Gedanke ist, wenn ich auf diesen Hof und diese Gesundheitsressource denke, dann sehe ich da sehr smart ausgerichtete Hotelkonzepte, die ja eine Gruppe ansprechen, die ganz, ganz wenige Unternehmen so aktiv ansprechen. Und das sind jetzt nun mal eben die Boomer, die mehr Zeit haben und mehr Geld haben. Und das begegnen mir schon noch viel, wenn ich jetzt unterwegs bin, wenn ich auf Reisen bin. Also ich habe das Gefühl, es verschiebt sich und dass man das immer mehr eben in einer älteren Generation sieht, auch wenn ich im Umfeld meiner Eltern Gespräche zuhöre, dann ist das schon eben ein Thema. Und da werden eben jetzt gerade nicht die Jungen angesprochen, sondern die Älteren. Das finde ich aber grundsätzlich völlig fair und fein. Wo ich es dann problematischer sehe, ist, wenn man dann sagt, hey, jetzt gehen wir noch in diese breite Masse durch Kosmetik, durch Nahrungsergänzungsmittel, wo man Versprechen der breiten Masse gibt, hey, das hält dich länger am Leben, das hilft dir in diesem Hinblick auf Longevity. Und das sind dann ja, also meines Erachtens, leere Versprechen. Genauso vielleicht wie der Aufenthalt im Lanzerhof, aber da habe ich dann jedenfalls noch die 7 Tage schönen Aufenthalt auf Sylt und die sind ja immer schön.
Hanna, besser kann man es nicht sagen.
Ich würde noch eins zu bedenken geben. Ich glaube nicht, dass es bloß auf die Boomer geht, sondern du findest diesen Trend eben inzwischen auch gut bei den Generation Xern. Und vor den Millennials machen die Ringe, die deinen Biometrik aufzeichnen, nicht gerade halt. Das ist, glaube ich, absolut, das, was diesen Trend auch so stark macht, dass der halt durchdiffundiert in der Gesellschaft.
Aber den Punkt, den ich meine, ist, die können sich das nicht leisten. Also das ist halt der riesige Unterschied, dass ein viel, viel größerer Teil der Älteren sich so einen Aufenthalt leisten kann. Und das ist, finde ich, schon, was sich durch die Gesellschaft hinwegzieht, weil einfach kein Mensch so einen Betrag aufwenden kann. Und das sieht man ja in der Ausrichtung dieses Unternehmens.
Man kann das mit Al Reese und Jack Trout beantworten, die beide mal gesagt haben, the best thing that you could do in marketing is ride a long-term trend. Thorsten, wie du schon gesagt hast, gestorben wird immer, und das wollen wir nach hinten verschieben. Nur neben dem, was ihr beschreibt, gibt es auch die andere Entwicklung, nämlich in der Medizin, die wirklich versuchen, an der Zelldebatte zu arbeiten und wirklich dort Grundlagenforschung betreiben, um zu verstehen, warum bestimmte Quallen über 100 Jahre alt werden und was wir davon lernen können. Und das, glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Dadurch, dass so ein Trend in die breite Masse geht und kurz vor der Demokratisierung steht, wird das natürlich gefährlich. Aber wenn du vorne mitschwimmst und die neuesten Entwicklungen medizinisch auch noch in deine Marke integrieren kannst, da hast du ein echtes Potenzial, nicht nur, glaube ich, bei den Älteren, sondern generell. Und da gibt es genügende international, die nicht unbedingt nach Sylt wollen, sondern eben nach Marbella. Und da holst du dann halt nicht die Dachkunden ab, sondern da holst du dann die Kunden ab, die meinetwegen aus Los Angeles oder San Francisco anreisen, um da eine Frischzellenkur unter 33 Grad im Schatten zu machen.
Ich wiederhole, mein Punkt ist, ich sehe das Bedürfnis bei jedem Menschen, und je älter der Mensch ist, desto relevanter wird es. Man merkt um sich herum, die Reihen lichten sich. Und das verstärkt die Motivation ohne jede Frage. Aber mein Punkt ist schlichtweg der, es öffnet die Höllentür zu jeder Art von Quacksalberei. Das ist ja letztendlich das, wo viele ihr Geschäft mit betreiben werden. Ich unterstelle das nicht dem Lanzerhof. Aus meiner Sicht ist es ein seriöses, extrem teures Angebot für Menschen mit sehr viel Zeit. Aber grundsätzlich hat das so ein bisschen so ein Frankenstein-Feeling, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn man so Berichte liest von amerikanischen Milliardären oder Millionären, die da immense Summen rein investieren, um ein extrem gesundes Leben zu führen, die im Grunde nichts Vernünftiges mehr essen, sondern nur irgendwelche Zusatzstoffe zu sich nehmen, jeden Tag Sport machen, ihr gemessenes Lebensalter um 6 Jahre senken konnten. Also mir wird da nur Angst und Bange.
Und die halt wiederum ihre eigenen Produkte dann verkaufen, ne? Und an den Mann bringen oder die Frau. Und ich würde schon sagen, auch wenn wir jetzt nochmal den Kreis schließen und auf den Lanzerhof schauen, ich glaube, die Wette ist trotzdem recht groß. Also diese Summen, die dort rein investiert werden, die Rentabilität, das, was man so liest, ist schon in einer gewissen Art und Weise fraglich und es werden eben kaum Geschäftszahlen veröffentlicht. Also ich weiß auch noch nicht, ob das jetzt das Maß aller Dinge ist.
Ja, für viele Menschen ist es dann doch the easy way out. 2 Wochen oder 1 Woche Lanzerhof, da fühle ich mich wieder gut. Markus, du hast gesagt, da wird entgiftet, weil grundsätzlich so ein präventives Leben macht ja nur ganz wenigen Menschen Spaß. Ja gut, wir alle schlafen gern länger, aber wer kann das schon? Wir alle haben gerne wenig Stress. Leider kann man das nur sehr ungenügend steuern. Ein guter Wein schmeckt auch dem oder ein oder anderen. Manche rauchen auch noch und Sport ist ja auch noch anstrengend für viele. Es ist ja doch eine ziemlich kleine Gruppe von Menschen, die an jedem dieser Punkte einen dicken grünen Haken machen kann. Ich habe die große Freude, heute in unser drittes Thema einführen zu dürfen. Es geht um die deutsche Automobilindustrie. Wie wir alle wissen, für den deutschsprachigen Raum eine, wenn nicht die wichtigste Branche überhaupt, die darüber entscheidet, ob wir auch zukünftig noch im Wohlstand leben werden oder eben nicht. Und BMW hat kürzlich wunderbare Schlagzeilen machen können. Welches Wirtschaftsmagazin auch immer man aufschlug, die Headline kreiste mehr oder weniger immer um folgende Aussage: BMW macht Milliardengewinn. Und da muss man ja schlicht was sagen, das hoffen wir auch schwer, weil BMW hat über Jahrzehnte immer Milliardengewinne gemacht, aber offensichtlich ist es in der heutigen Zeit eine Schlagzeile wert. Und worum geht's? BMW hat für das dritte Quartal einen Gewinn von 1,7 Milliarden Euro verkünden können. Und wenn man auf das ganze Jahr guckt, dann steht BMW hervorragend da. Aufgelaufen sind bis ins dritte Quartal 5,7 Milliarden Euro Gewinn. Kleine Klammer auf, bei leichtem Umsatzrückgang, Klammer zu. Wie ist der größere Gewinn zu erklären? Dadurch, dass die operative Rendite insbesondere im Autogeschäft massiv gesteigert werden konnte, von 2,3% im letzten Jahr auf 5,2% in diesem Jahr. Also es wird auch gespart, unter anderem in der Forschung und Entwicklung. Guckt man sich die Wettbewerber von BMW an, dann stehen die nicht so gut da. Mercedes kann für die ersten 9 Monate einen Gewinn von 3,9 Milliarden Euro verkünden, also deutlich weniger. Audi ist mit 2,1 Milliarden dabei und Porsche liegt nur knapp in den schwarzen Zahlen. Diese positiven Nachrichten bei BMW werden auch unterfüttert. So zum Beispiel läuft das USA-Geschäft, man muss fast sagen, hervorragend. Sowohl auf der Marke BMW als auch auf der Marke Mini konnten die Umsätze und damit dann auch die Gewinne gesteigert werden. Und für BMW natürlich wichtig mit Blick auf die Zukunft. Die Lancierung der neuen Klasse hat offensichtlich sehr, sehr gut funktioniert. Man ist ja mit dem ersten Produkt jetzt im Markt, dem iX3. Stand heute muss man schon ziemlich lange warten, wenn man einen haben möchte. Offensichtlich ist er ausgebucht bis in die Mitte des Jahres 2026. Meine Frage an euch, ist BMW der langfristige Gewinner im Rennen der individuellen Premium-Mobilität?
Ich glaube, was man wirklich betrachten muss, ist die Frage, was verschiebt sich insgesamt, dass der Erfolg nachhaltig sein kann? China ist immer noch eine Challenge für BMW. Da tut sich wenig, dass sich das ändert. Die Märkte, in denen die E-Mobilität nach vorne geht, da muss man mitziehen. Da hat aber BMW, glaube ich, den großen Vorteil, dass eben Freude am Fahren nicht ein Verbrennermotor sein muss, sondern auch andere Dinge dynamisches Fahren darstellen. Was, glaube ich, ein Riesenvorteil ist, als zu sagen, wir sind die Erfinder des Verbrennermotors, also können wir auch E-Mobilität. Und ich denke, dass man schon noch so mal 2-3 Quartale oder auch noch länger gucken muss, ob sich dieser Vorteil hält, den BMW da momentan hat. Momentan läuft es wie geschnitten Brot. Ich finde das auch echt beeindruckend. Aber die Frage ist, in welchen Szenarien der Zukunft da BMW reüssieren kann und auch die Geschäftsmodelle weiterentwickeln kann, die sich nicht unbedingt nur um die Mobilität der individuellen Art kümmert, sondern sich auch nochmal fragt, wie können wir in anderen Modellen und auch in anderen Lebensstilen uns wirklich als relevant halten. Und ich glaube, dadurch, dass BMW damit gerade so gut verdient, haben sie auch den Puffer und den Slack, sich in der Zukunft darum zu kümmern. Und wenn es einen von den europäischen Automobilherstellern gibt, dem man immer nachsagen kann, die denken schon strategisch, dann ist es BMW. Nicht zuletzt mit der eigenen Struktur, wo eine Familie sehr lange stillhält, bevor dann wirklich irgendwie eine Bremse gezogen wird. Und ich glaube, dass das auch noch was ist, was bei BMW ein ganz wichtiger Faktor ist, dass da Leute dahinter sind, die das wirklich als eine unternehmerische Entscheidung sehen und nicht nur an den Aktienmärkten sich orientieren.
Ja, ich finde es interessant, dass eben diese Schlagzeile jetzt so gebracht wird. Also man klammert sich ja schon an was fest in diesen herausfordernden Zeiten für die Branche und dass die jetzt so positiv geframed wird, obwohl sie ja im Vergleich zu dem, was in der Vergangenheit gebracht wurde oder wie das Unternehmen in der Vergangenheit performt hat, gar nicht so außergewöhnlich ist. Und es gibt ja auch unterschiedliche Gründe für diese Ergebnisse. Zum einen lag es ja auch daran, dass einfach das dritte Quartal im vergangenen Jahr sehr, sehr schlecht lief, eben aufgrund dieser mangelhaften Bremsen und jetzt eben vergleichsweise das Quartal sehr, sehr gut lief in diesem Jahr. Und dennoch, wenn wir auf den Vergleich zur Konkurrenz schauen, steht ja BMW gut da, das kann man so festhalten. Und das ist schon interessant, dass BMW ja gesagt hat, sie halten an dieser Technologieoffenheit fest. Die Verbrenner werden nicht sofort gestrichen, man macht nicht direkt den großen Schwenk in Richtung Elektromobilität. Und dafür wurde das Unternehmen ja schon auch belächelt. Und dass sich das jetzt eben so bewahrheitet als ideale Strategie, ist vielleicht in gewissem Maße auch im Zufall geschuldet, eben was die Rahmenbedingungen sind. Also wie der Markt sich entwickelt, wie die Stimmung bei den Konsumentinnen ist, wie die Stimmung in China ist. Also es sind ja verschiedene Rahmenfaktoren eben, die da auch einen Einfluss drauf haben. Das ist so diese Entwicklung meines Erachtens in Richtung Technologieoffenheit. Und daneben, Thorsten, du hast es gesagt, diese neue Klasse, die eben vorgestellt wurde, die wir auch diskutiert haben mit dem Octopus-Spot, die eben sehr, sehr positiv angenommen wird. Und ich bin da der Überzeugung, dass da jetzt die große Frage einfach ist, wird sie nur gut angenommen in Europa? Wird sie gut angenommen in Europa und in den USA oder dann eben auch in China? Und ich glaube, das ist halt einfach das große Fragezeichen, was noch da ist. Aber grundsätzlich schön zu beobachten.
Das Hauptthema, was für mich im Raum steht, ist, wie sieht die Zukunft der individuellen Premium-Mobilität an sich aus? Wenn die eine Zukunft hat, dann ist BMW definitiv hervorragend aufgestellt. Und ich denke, heute muss man sagen, deren Strategie der Technologieoffenheit, die ja einhergeht mit massiven Investitionen in die Produktion etc., hat sich offensichtlich als der richtige Weg erwiesen, weil er halt dem Unternehmen eine enorme Flexibilität gibt, in den globalen Märkten auf welchen lokalen Trend auch immer richtig zu reagieren. Und du kriegst halt unter der Marke BMW einen wunderbaren Verbrenner, inzwischen wunderbaren Hybrid, wunderbare Elektromobile, inzwischen übrigens Größenordnung 18% der Fahrzeuge, die unter der Marke BMW verkauft werden, sind voll elektronische Fahrzeuge. Und wenn wir die Marke Mini nehmen, sind wir bei 25. Und wir kennen ja auch die Ziele von BMW, dass das massiv ausgebaut werden soll. Und zudem ist BMW auch noch in dem Thema Wasserstoff drin. Also diese Technologieoffenheit hat sich als Stärke erwiesen. Und um nochmal zu den Konkurrenten in diesem Markt zu kommen, Mercedes hat sich offensichtlich verzockt mit dieser extremen Luxusstrategie. Porsche hat sich offensichtlich auch verzockt mit der Strategie, wir setzen voll auf Elektrik. Für mich ist wirklich die Frage, wie sieht die Zukunft der individuellen Premium-Mobilität aus?
Wir sind mittendrin in dem Wandel. Ich glaube aber auch, dass die Offenheit und die Robustheit schon etwas ist. Was man nicht vergessen darf, ist, dass BMW aber auch sehr früh sich verabschiedet hat von kollektiver Mobilität, von modalübergreifenden Mobilitätskonzepten und sehr früh schon gesagt hat, wir bauen, wie in der Flugzeugindustrie, bauen wir Flugzeuge, aber wir sind keine Airline und wir sind auch kein Flughafen. Also konzentrieren wir uns auf das, was wir wirklich können, und das sind die Autos. Am Ende des Tages muss man sich angucken, wie das wirklich funktionieren wird, weil es war schon vor 10 Jahren nicht im Trend, einen Autoschlüssel in Berlin auf den Kneipentresen zu legen. Und das neue iPhone der jüngeren Generation ist halt ein cooles Lastenrad. Und insofern, glaube ich, hängt da sehr viel wirklich am Lifestyle dran, wie du schon gesagt hast. Und da verändert sich, glaube ich, doch schon mehr, als wir es uns vorstellen können. Heute musst du mit 18 nicht mehr einen Führerschein machen. Das gehört nicht mehr zu den Karten, die du unbedingt in deiner Tasche haben musst. Und da denke ich, da muss man extrem drauf gucken, wie sich das entwickelt, wirklich im Langfrist.
Aber dafür haben immer noch viele, viele der Jüngeren den großen Traum zu fahren. Also ich würde sagen, vermutlich wieder mehr als in meiner Generation. Mhm. Und eben auch Premium-Autos, die wieder ein Statussymbol sind.
Meine Frage ist in dem Spiel natürlich, was macht Tesla? Elon Musk hat ja offensichtlich eine Menge vor. hat ja jetzt von seinen Aktionären neues Vergütungspaket erhalten. Wenn er es schafft, die Marktkapitalisierung seines Unternehmens auf 8,5 Billionen hochzuschrauben, dann wird er 1 Billion US-Dollar Vergütung ausgeschüttet, im Wesentlichen in Aktien erhalten. Da hat er noch einiges vor. Wenn wir jetzt auf den Profit von Tesla gucken, in diesem Jahr liegt Tesla knapp hinter BMW mit ca. 5 Milliarden Dollar. Also für Elon Musk noch ein long way to go, aber offensichtlich hat er da einiges vor.
Ja, und dazu kommt die Frage eben, was ist mit den über 100 heimischen Marken in China?
Das war's für heute. Die beiden Schweizer Markenikonen Zweifel und Aromat kollaborieren und bringen ab Dezember eine neue Chips-Variante als Limited Edition auf den Markt. Macht diese Zusammenarbeit Sinn? Grundsätzlich gefragt, wird es nicht langsam inflationär, wenn es um Markenkollaborationen geht? Der Tiroler Lanzerhof hat kürzlich eine Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen, um weitere exklusive Gesundheitsressorts in Europa eröffnen, sowie Gesundheitsprodukte und auch Kosmetik auf den Markt bringen zu können. Ziel ist es, beim Longevity-Boom ganz vorne mit dabei zu sein. Kann dies gelingen? Wie ist der Longevity-Boom zu bewerten? Und zwar sowohl ökonomisch als auch ethisch. BMW ist in diesem Jahr gut unterwegs. Man kann Milliardengewinne verkünden und steht viel besser als die einheimische Konkurrenz im Premium-Segment da. Auch ist man sehr zufrieden mit der Markteinführung der vollelektrisierten neuen Reihe. Ist BMW der langfristige Sieger im Markt der individuellen Premium-Mobilität? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheit mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!